Um Gottes Willen.
Ja, er bringt Glück.
Ein Mordwerkzeug ist entstanden mit den Scherben. Wir kommen zum nächsten Thema. Denn es geht jetzt um Mord, Verbrechen und Moral. Und ich habe eine sehr kurze Frage für Sie. Herr Merz, besteht nur aus 3 Wörtern. Mögen Sie Krimis?
Ja, wenn Mord.
Oh, okay. Also es sollte Blut fließen, ja? Richtig spannend sein?
Ja.
Gucken Sie auch so True-Crime-Serien im Fernsehen?
Nee.
Wo so echte Verbrechen noch mal nachgespielt werden? Und aufgeklärt werden im Nachhinein?
Wenn man guckt, nicht mal Inas Nacht.
Ja, weil er sagt, es muss ein bisschen heftiger sein. Mindestens Mord. Okay, Guido, du? Liebst du Krimis?
Ich bin natürlich Aktenzeichen Y sozialisiert als Kind. Also das hat meine Opa und meine Oma, meine Mutter und Vater alle geguckt und ich dachte als Kind immer, oh Gott, morgen passiert's. Also ich war da so und gucke das heute noch gern, denke ich, wir rufen Peter Ledetzky, denke ich immer sofort, komm, wir rufen den an. Also ich guck das auch, aber ich habe das eigentlich nicht so gern. Ich höre es gerne eher, also als Hörspiel habe ich es lieber. Visuell habe ich es nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Also da gucke ich oft weg, denke ich, oh Gott, bitte nicht und so. So Splatter-Dinger ist nicht meins. Aber wenn es gut gemacht ist und es wird gut erklärt, dann kann ich es hören, aber ich bin nicht so scharf drauf, wenn ich ganz ehrlich.
Ich habe die gleiche Sozialisation wie du, wenn ich abends unterwegs bin und ich sehe irgendwie so ein komisches Auto irgendwo stehen, wo ich denke, dann schreibe ich mir auf das Kennzeichen und wo das war, weil ich immer denke, vielleicht in 2 Jahren bei Aktenzeichen Y fragt jemand, wer hat dieses Auto gesehen?
Ich mache das genauso, ich auch.
Du auch?
Ich kommentiere das schon.
Machst du Fotos?
Nee, Fotos, das mache ich nicht, aber ich schreibe es mir auf, wirklich.
Ich bin auch, aber ich immer denke,
Konrad Tönz ist auch noch dabei gewesen.
Das ist ja das, was du da offenbar nie hörst, wenn du da
machst. Ich liebe True Crime. Auf der Reise selber, ich verzichte dann, wenn ich weiß, okay, ich plane jetzt irgendwo so 3 Stunden, dann mache ich es ein paar Wochen vorher nicht. Aber ansonsten Krimis, also ja.
Okay. Das ist perfekt, weil wir sind mitten im Thema. Das ist nämlich ein Thema, was unglaublich viele Menschen beschäftigt. Und irgendwie auch, und darüber wollen wir auch sprechen, irgendwie auch, ich will nicht sagen begeistert, aber auf jeden Fall wahnsinnig interessiert. Fesselt, das ist der richtige Ausdruck. Herzlich willkommen nochmal Konstantin Schreiber und Dr. Alexander Stevens. Ihr habt uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht, weil ihr mit einer Bühnenshow unterwegs seid. Einer True-Crime-Bühnenshow, angeklagt, schuldig oder nicht, wo das Publikum auch in die Situation kommt, mitentscheiden zu müssen und am Ende auch ein Urteil fällen zu müssen. Aber bevor wir darüber sprechen, wie kam es dazu, dass ihr beide euch zusammengetan habt?
Ja, wir haben uns ein bisschen überrascht. Kennengelernt.
Wirklich?
Ja, du hast mich angeschrieben, relativ aus heiterem Himmel. Und es war auch Zufall, dass ich es gelesen habe, weil du kennst es ja, glaube ich, auch. Man kriegt bei Insta oder auf anderen Social-Media-Plattformen unendlich viele Nachrichten. Aber irgendwie bin ich da, habe ich das durch Zufall mehr oder weniger gelesen. So die Anfrage, ich mache das und das, bin Anwalt, habe schon einen True-Crime-Programm und wer interessiert, vielleicht was Neues zu entwickeln, wollen wir uns mal austauschen.
Ich hatte das Profilbild meiner Schwester genommen.
Und ich habe ja tatsächlich, bevor ich irgendwann zur Tagesschau gegangen bin und Journalist geworden bin, habe ich ja mal Jura studiert in grauer Vorzeit.
Das wusste ich überhaupt nicht von dir.
Ach Mensch, da haben wir so häufig miteinander geredet. Und ich habe mein erstes Staatsexamen gemacht, habe dann, es ist ja auch interessant, was bei Wikipedia steht und was nicht. Da stehen alle möglichen irren Dinge drin. Und ich habe meinen Artikel nicht selbst geschrieben, wo ich denke, Handelskontor in Ägypten, wo ich mal ein paar Wochen so. Aber ich habe nach meinem Studium zunächst in der Bank gearbeitet und das steht nicht bei Wikipedia, komischerweise. Also nach dem Jurastudium erst das, dann irgendwann abgebogen in den Journalismus und ja im Grunde jetzt seit einem halben Jahr dann diese kriminalistische Vergangenheit wiederbelebt. Ich habe ja auch einen Krimi geschrieben, da hätte ich jetzt was für Sie, haben ja sterben auch Menschen. Kleopatras Grab spielt in Ägypten, okay. Da verbinde ich sozusagen mein Interesse an der arabischen Welt plus Jurastudium plus kriminalistische neue Wege in einem Buch. Ich habe es dabei, ich gebe es Ihnen gerne später. Mich. Auf Feedback würde ich mich sehr freuen. Und dann eben jetzt diese True Crime Show, die wir da gemeinsam entwickelt haben. Und da ist ja auch das Besondere, du bist Strafverteidiger, ich habe zumindest diesen juristischen Hintergrund, dass wir ja nicht nur das Publikum abstimmen lassen, sondern wirklich als Ankläger und Verteidiger uns da richtig betteln auf der Bühne, muss man, glaube ich, sagen.
Genau, weil Dr. Alexander Stevens ist tatsächlich Strafverteidiger. Also Sie haben das zweite Staatsexamen auch gemacht, ne? Nicht nur das erste. Jura zu Ende studiert und sind in den Beruf gegangen, haben auch schon viele spektakuläre Fälle begleitet und eben auch den Fall, um den es auf der Bühne geht. Und zwar ist das der Dreifachmord von Starnberg, der vor vielen Jahren tatsächlich sehr viel Aufmerksamkeit erweckt hat. Im Januar 2020 ist das Verbrechen geschehen. Vielleicht, du hast zwar gerade schon was gesagt, aber vielleicht kannst du es noch mal so tagesschau-neutral wie möglich erklären, was da passiert ist, weil Dr. Alexander Stevens war beteiligt.
Warum nämlich, wird der immer Doktor genannt?
Weil er ist.
Ja, aber ist es wichtig, dass der immer Doktor ist?
Ja, ich finde, das erhöht jetzt irgendwie seine Kompetenz in diesem Fall. Ja, habe ich irgendwie den Eindruck.
Immer kleiner, aber ist okay. Alles in Ordnung. Oh Gott, das jetzt knapp in Tagesschau-Sprech auch noch zusammenzufassen, wo wir unsere Texte nicht selber schreiben.
Versuch mal, blamier uns nicht.
Es ist ja in der Tat ein komplexer Fall. Also, es ist aufsehenerregendes Verbrechen, das würde man, glaube ich, schon noch sagen bei der Tagesschau, in Starnberg. Eine Familie wird tot aufgefunden, Vater, Mutter, Sohn. Und zunächst sieht alles nach einem sogenannten erweiterten Suizid aus, bis dann plötzlich der beste Freund des Sohnes, von dem angenommen wurde, dass er sich und die Eltern umgebracht hat, gesteht, dass er die gesamte Familie ausgelöscht habe. Und nun die Frage aufkommt, stimmt das, was er da behauptet, oder stimmt es nicht? Im ersten Schritt, dann wird es noch komplexer, weil er später nämlich sagt, er hat es nicht alleine begangen, sondern jemand hat ihn hingefahren und wieder abgeholt. Und da die Frage aufkommt.
Zum Morden.
Er hat ihn zum Morden gefahren, ja. Hat aber nicht das Haus betreten, auch nach Aussage des besten Freundes des Sohnes, und hat ihn wieder abgeholt. Und eigentlich die viel komplexere Frage dann ist, wie ist der zu bestrafen? Also glaubt man dem? Ja, ist das hinreichend?
Also der vermeintliche Fahrer.
Der vermeintliche.
Wobei das ja alles noch ermittelt werden musste. Ne? Ist der im Auto gewesen? War der im Haus? War er nicht im Haus? Gab es denn überhaupt diesen vermeintlichen, nennen wir ihn mal Fahrer, den haben Sie, jetzt sage ich Alexander, den haben Sie vertreten.
Genau, und ich dachte auch zunächst, dass es eine sehr schnelle Nummer werden würde, weil den einzigen Beweis, wenn man so will, den man hatte, war der Haupttäter, nennen wir ihn mal, also derjenige, der jetzt behauptet, drei Menschen bestialisch umgebracht zu haben. Aber die Krux an der Geschichte ist, nicht einmal das war wirklich beweisfest. Also die Polizei musste das Pferd wahrscheinlich von hinten aufzäumen, erst mal fragen, der Typ, der uns jetzt da dieses Geständnis liefert, gibt es dieses Geständnis überhaupt? Denn eigentlich hat sich die Beweislage, so wie sie nach der Tat aufgefunden wurde, bestens in diese erweiterte Suizidthese eingepasst. Das heißt, diese Frage musste erst geklärt werden. Und dann musste natürlich die nächste Frage geklärt werden, jetzt kommt der daher. Und wenn er wirklich ein, ich sage jetzt mal, Dreifachmörder ist, wie glaubwürdig ist denn so jemand? Können wir dem jetzt auch noch glauben, dass da noch andere Menschen hier eine Rolle spielen? Und damit war ich zunächst einmal relativ siegessicher, weil, wie heißt es so schön, der Bundesgerichtshof hat das mal so schön formuliert, Droschkenfahrern und Kaffeehausbesitzern glaubt man tendenziell eher nicht. So hieß es früher und heute projiziert man das natürlich auch auf Berufskriminelle. Also das heißt, wenn du einen Berufskriminellen hast, noch jemanden dazu, der drei Menschen mutmaßlich ermordet hat, dann bist du sehr vorsichtig mit dem, was der erzählt.
Wie ist es denn in Wirklichkeit, weil der Fall ist wirklich kompliziert. Aus 40 Verhandlungstagen wurden meines Wissens 80 Verhandlungstage. Es gab bergeweise Akten und Dokumente, immer wieder neue Wendungen auch in dem Fall. Wie ist es denn schlussendlich ausgegangen? Ist der, ich sage immer, der Fahrer, ja, in Anführungsstrichen, ist er verurteilt worden, ja oder nein?
Wir gucken uns jetzt natürlich so tief hier in die Augen, weil darüber soll ja am Ende das Publikum abstimmen. Und da argumentieren wir natürlich gegeneinander. Also ich bin ja der Ankläger in dem Fall und sage...
Bei eurer Bühnenshow.
Auf unserer Bühnenshow.
Ja.
Die aber ja das, also mit echtem Material arbeitet. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch sagen. Deswegen haben wir uns ja dafür entschieden, weil es da einen besonderen Zugang gab. Auch Originalbilder, Originalunterlagen, die sind leider ein bisschen blutig. Aber da blurren wir das Ganze dann. Also wenn du zu uns in die Show kommst, muss man keine Angst haben. Es ist zwar... explicit, wie man auf Englisch sagen würde, aber durchaus vorzeigbar.
Aber Herrn Merz wird es gefallen.
Ja, also ich habe schon drei Leute, die jetzt eine Einladung bekommen für Berlin, glaube ich, das nächste Mal im September.
Also es ist ab 16 Jahren. Wir reden gleich noch darüber, ob man aus sowas, also ich finde, man kann darüber diskutieren, ob man daraus eine Show machen sollte auf der Bühne, weil da sind ja drei Menschen zu Tode gekommen. Aber ich würde so gerne diese, weil es so kompliziert ist, diese Ebenen einmal trennen. Also wie ist der Fall in Wirklichkeit ausgegangen? Konnten Sie einen Freispruch für Ihren Mandanten erwirken? Für den Fahrer?
Naja, ist natürlich schwierig, das jetzt schon zu offenbaren.
Das müssen Sie jetzt bitte tun, weil sonst kann keiner mehr folgen.
Okay. Vielleicht können wir aber sagen, dass wir in der Show, wo die Menschen wirklich viermal abstimmen können, sie können zweimal über diesen Haupttäter abstimmen, ob er wirklich diese drei Menschen umgebracht hat. Und dann kann man noch mal zweimal über meinen Mandanten abstimmen. Und interessanterweise ist in jeder Stadt, in der wir bisher aufgetreten sind, das waren jetzt schon sechs, komplett diametral entgegengesetzte Ergebnisse rausgekommen, sodass ich für mich in meinem echten Beruf als Strafverteidiger mir schon überlegt habe, eher in Stuttgart jetzt meine Kanzlei aufzumachen, denn da waren sie sehr freundlich meinem Mandanten gegenüber und in München vielleicht eher weniger. Aber man kann so viel sagen, es wurden Urteile gesprochen, ich will nur nicht alles erraten, weil ich glaube, da würden dann auch gewisse Rückschlüsse zu führen sein, die es dann vielleicht dann auch nicht mehr ganz so spannend machen.
Ja, also es war ja nachzulesen, wie es ausgegangen ist. Ne? Der Dreifachmord ist ja jetzt kein Geheimnis. Also er ist verurteilt worden und ich finde es interessant.
Jetzt ist es nur nicht mehr klar, wer ist verurteilt worden.
Der Fahrer, also derjenige, der den Mord begangen hat, der auch erst gestanden hatte, ist sowieso verurteilt worden. Aber es war sehr, sehr lange unklar, ob eben dieser Fahrer beteiligt war, inwieweit er Mitwisser war oder, ne? Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Am Ende gab es da ein Urteil und das ist jetzt der interessante Punkt, weil ihr bringt das auf die Bühne. Ihr lasst das Publikum abstimmen und das Publikum kommt am Ende in einigen Städten zu einem anderen Ergebnis. Wie kann das sein?
Also in jeder Stadt, muss man sagen, ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass mein Mandant unschuldig ist. Und ich glaube, das liegt nicht zuletzt auch daran, dass, du hattest es ja eingangs schon erwähnt, wir beide uns auf der Bühne wirklich sehr scharf angehen. Also da sind die Fights im Gerichtssaal, die stehen dem da nichts nach. Es gab auch keinen Welpenschutz für Konstantin.
Wir haben gleich Jule guckt mich auch schon so unglaublich an. Die kennt mich, glaube ich, eher so nett.
Ich versuche mir das vorzustellen. Zur Sache gegangen, weil das auch wichtig ist. Also bei Gericht und im Gerichtssaal ist Show schon auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt Geschworene und keine Berufsrichter. Und die kann man doch auch mit Rhetorik, mit Empathie, aber auch mit einem resoluten Auftreten schon auch auf seine Seite ziehen. Also das vielleicht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es halt auch schon Punkte, an denen man sich stört, anecken kann. Zum Beispiel, man wird sich kaum vorstellen können, dass in vielen unserer Shows ausgerechnet der Ersttäter, also derjenige, oder nennen wir ihn Haupttäter, der die drei Menschen erschossen hat, zumindest behauptet er das, und man dann sich doch sagen würde, naja, da gibt es ein Geständnis, die Spuren passen auch, natürlich verurteilen wir den. Es auch ganz häufig war, dass man ihn nicht verurteilt hat. Warum? Weil es bei der Polizei Dinge gab, bei denen man sich nicht an Recht und Gesetz gehalten hat. Und man dann so vielleicht ähnlich wie bei den Amerikanern sagt, naja, wenn ihr euch Jungs nicht an die Gesetze haltet, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann sprechen wir frei. Mhm. Und solche Punkte spielen da durchaus eine Rolle.
Sie haben wieder den Strafverteidiger, Sie spielen oder stellen da auf der Bühne wieder den Strafverteidiger, also die ursprüngliche reale Rolle. Und du, Konstantin, du bist der Staatsanwalt.
Ja, und du hast ja eben schon gesagt, es gab umfangreiches Aktenmaterial. Ich bin eigentlich da immer noch sauer auf Alexander, weil wie viele Seiten waren es? 100.000? Nee, 10.000, 20.000.
Ja. Also 20.000 nur Akte und dann kommen sicherlich noch 100.000 an Auswertungsdateien hinzu.
Ich habe also einige WeTransfer-Files zum Downloaden bekommen.
Um
mich da ein bisschen einzuarbeiten. Ist ja interessant, wie man nachher wirklich so querlesen kann und umblättert und nur noch auf Signalwörter achtet.
Aber habt ihr denn an einer Stelle, also du hast dich total eingearbeitet, Sie waren ja im Thema, Alexander, aber habt ihr an einer Stelle mal diskutiert, ob man das überhaupt machen kann? Ich meine, es ist letztlich die Diskussion, die man bei jeder True-Crime-Show hat, auch im Fernsehen. Ne? Kann man einen realen Fall, wo drei Menschen so bestialisch zu Tode gekommen sind, als Unterhaltungsshow auf die Bühne bringen?
Ich finde Unterhaltung in Anführungszeichen. Also wenn man sich das anschaut, ich glaube schon, dass wir das nicht mit einem Lachen oder mit irgendwie Sensationslust darbieten. Das ist mir auch tatsächlich wichtig, das zu betonen. Also darum geht es in der Tat nicht. Das ist eine Linie, die mir sehr bewusst ist und von der ich sage, das sollte man auf keinen Fall überschreiten. Ich sehe aber auch zwei ganz wesentliche Punkte dabei. Das eine ist, es hat ja auch einen erklärenden Charakter, was Jura und Justiz angeht. Also das merke ich. Oder das ist auch Teil dieser Erklärung für mich, warum es so interessant ist. Also weil es Einblicke gewährt, wie bei Medizin oder so auch. Also etwas, was von außen betrachtet so unglaublich komplex ist, wird erlebbar und nachvollziehbar gemacht für auch Außenstehende. Das halte ich tatsächlich für einen Mehrwert. Und man muss ja auch sagen, da spielt dann so Rechtsphilosophie auch ein bisschen eine Rolle. Es geht ja, also warum sind Verhandlungen öffentlich? Ja, also diese ganzen Sachen, die wir da auch zeigen auf der Bühne, die waren zugänglich. Das hat nicht hinter verschlossenen Türen stattgefunden, wie ja im Grundsatz jeder Strafprozess. Also, und die Idee dahinter ist ja auch da, zu sagen, man macht Entscheidungen der Justiz transparent und auch da erklärend, was ist strafbar in einem Land, was kann man tun und was nicht und wie wird es geahndet. Also ich glaube, es kommt auf die Art und Weise, wie man es darbietet, sicherlich darauf an, welchen Ton trifft man. Aber das im Grundsatz zu tun, halte ich sogar für gut.
Es gibt noch einen weiteren Grund, da wird mir Herr Merz als Jurist ja sicherlich recht geben.
Bin ich gespannt.
Ja. Denn viele Verfahren, die rechtskräftig abgeschlossen sind, die sind dann rechtskräftig abgeschlossen. Die einzige Chance, noch mal in dieses Verfahren hineinzukommen, und Sie merken es ja, viele waren ja auch mit dem Ausgang des Urteils nicht zufrieden. Selbst auf Seiten der Staatsanwaltschaft, selbst bei befreundeten Richtern hat man sehr viel Unverständnis wahrgenommen, weil man sich nicht erklären konnte, wie jemand, der bloß, bitte in Anführungszeichen zu verstehen, einen Mörder wohin fährt, ihn dort absetzt und ihn irgendwann mal wieder abholt, genauso hart bestraft werden soll wie derjenige, der eine Waffe in die Hand nimmt, eine halbautomatische Waffe, und dort einen Amoklauf begeht. Und da ist natürlich die einzige Chance, Stichwort Wiederaufnahme, ein Supergericht anzurufen. Und diese Möglichkeit hat man nur, wenn man eine entsprechende Aufmerksamkeit hat. Das war beim NSU-Verfahren so, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Zugang zur Presse zu gewährleisten ist. Das hätten die niemals gemacht, wenn es um eine kleine amtsgerichtliche Sache gegangen wäre. Und die Erfahrung habe ich leider schon häufiger gemacht, dass man nur dann, wenn man auch die Öffentlichkeit auf seine Seite ziehen kann, dass es muss gar nicht so sehr sein, dass die Leute danach schreien, Mensch, der muss freikommen, sondern dass sich eine breite Masse für einen solchen Fall interessiert und sagt, Mensch, das müsst ihr euch noch mal anschauen, nur dann die Möglichkeit hat, dass diese hohen Herren sich auch wirklich diese Sache anschauen. Und das bezwecken wir natürlich ein Stück weit mit diesem
Verfahren. Das heißt, das ist auch Ziel der Bühnenshow, weil Sie wollten damals in Revision gehen gegen das Urteil, das ist nicht zugelassen worden. Ist das, also eins der Ziele, dass das vielleicht noch mal aufgerollt wird, dass Sie noch mal die Chance bekommen, zu argumentieren?
Ganz richtig. Und zwar bei einer Wiederaufnahme, bei einem anderen Gericht, um dieses Verfahren noch mal ganz von vorne aufzurollen. Mhm.
Haben Sie schon mal in Ihrer Karriere das Gefühl gehabt, beim Verteidigen eines Mandanten, ich muss den Fall niederlegen, weil ich glaube nicht an seine Unschuld? Weil jetzt tun Sie es ja sogar über das Urteil hinaus und versuchen wirklich, den Fall noch mal neu aufzurollen über diese Show. Gab es das?
Ich würde lügen, wenn es das nicht gäbe. Unter Freunden sagt man natürlich, alle seine Mandanten seien unschuldig, aber die Wahrheit ist eine andere, vor allem wenn man sich die Verurteilungsquote ansieht, etwa 80% aller Anklagen. Also wenn es mal so weit kommt, dass eine Staatsanwaltschaft jemanden zu Gericht anklagt, die enden auch in einem Urteil. Das heißt, die Anwälte können gar nicht so viel tun, wie sie oftmals vollmundig versprechen. Und da kommt es natürlich sehr häufig auch auf Schadensbegrenzung an. Und wenn das dann das Ziel ist, sowas kann man natürlich weiter verteidigen, dass man sagt, okay, hier ist vielleicht zielführend ein Geständnis. Dann kann man auch auf der anderen Seite, also auf der Opferseite, durchaus etwas bewirken. Hat man allerdings einen sehr bornierten Mandanten, der sagt, nein, wir werden alle strafprozessualen Möglichkeiten hier ausreizen und komme, was wolle, auf dem Rücken der Opfer, dann kann es natürlich schon sehr schwierig werden, ob man das dann noch mit seinem Berufsethos vereinbaren kann. Und es gab auch schon Mandate, die ich niedergelegt habe. Also so ist es nicht.
Auch schon während des Prozesses. Was muss da passieren, dass Sie dann sagen, ich breche ab? Also ich kann das aus moralischen Gründen nicht mehr vertreten.
Das Gesetz kennt ja keine Moral. Da heißt es dann, etwas juristisch formuliert, das Verhältnis muss zerrüttet sein. Wann das Verhältnis zerrüttet ist, das kann dann gegeben sein, wenn man über längere Zeit seinen Mandanten nicht mehr besucht. Dann ist es auf Seiten des Mandanten zerrüttet. Beim Anwalt, bei mir war es mal so, in der Gefängniszelle ist jemand mal mit einer abgeschnittenen Glasscherbe auf mich losgegangen, dann kann man natürlich auch nicht mehr von einem tollen Verhältnis sprechen. Aber man ist schon, in der Qualität spielt sich das ab.
Die Show geht weiter. Ihr habt jetzt eine Sommerpause. Ab Herbst sind wieder Termine angesetzt. Und zwar, ich glaube, um die 150 Termine gibt es insgesamt. Also es ist schon auf Langfristigkeit angesetzt. Wir wissen ja jetzt auch, es gibt auch ein Ziel. Ja, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in diese Show. Ein sehr komplizierter Fall. Wir konnten nur einen kleinen Ausschnitt zeigen, aber vielleicht ein bisschen neugierig machen. Vielen Dank für das Gespräch. Alexander Stevens und Konstantin Schreiber.